RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Tim Korge. Im Iran ist in mehreren Städten Luftalarm ausgelöst worden, unter anderem auch in der Hauptstadt Teheran. Grund sind offenbar neue Angriffe der israelischen Armee. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Der israelischen Luftwaffe ist es offenbar gelungen, die Luftabwehr des Regimes empfindlich zu schwächen. So, dass Kampfjets durch einen für sie sicheren Luftkorridor über die iranische Hauptstadt gelangen können. Israels Verteidigungsminister Katz drohte dem Regime, wenn Khamenei weiter Raketen auf Israel abfeuert, wird Teheran brennen, so Katz. Für Israel ist der Iran nun erklärte Hauptfront, Gaza Zweitfront.
Die für morgen geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind abgesagt worden. Die Verhandlungen sollten in der Hauptstadt des Oman, Maskat, stattfinden. Der Oman vermittelt im Konflikt um das iranische Atomprogramm. Zuvor hatte ein Sprecher des Außenministeriums in Teheran gesagt, man könne nicht gleichzeitig verhandeln und Israel gestatten, den Iran anzugreifen. Im US-Bundesstaat Minnesota sind eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann erschossen worden. Ein weiterer Demokrat und seine Frau wurden bei einem zweiten Angriff verletzt. Gouverneur Walz bezeichnete die Taten als politisch motiviert. Aus Washington, Ralf Borchert.
Der mutmaßliche Täter in beiden Fällen ist nach Polizeiangaben flüchtig. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sagte bei einer Pressekonferenz wörtlich: Wir müssen alle in Minnesota und im ganzen Land jeder Form von politischer Gewalt entgegentreten. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen, fügte Walz hinzu.
In Berlin haben heute knapp 900 Rocker dagegen demonstriert, keine Clubabzeichen tragen zu dürfen. In zwei Kolonnen fuhren sie vom Olympiastadion bis nach Rudow und nach Oranienburg. Laut Polizei verliefen die Demos ohne Zwischenfälle. 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht das Verbot von Lederjacken mit den Logos der kriminellen Gruppen Hells Angels und Bandidos bestätigt. In den USA startet in der Nacht die vierwöchige FIFA-Club-WM. 32 Fußballmannschaften aus allen 6 Kontinentalverbänden nehmen teil, darunter Bayern München und Borussia Dortmund. Im ersten Spiel stehen sich Inter Miami und der ägyptische Club Al-Ahli gegenüber. Anpfiff ist um 2 Uhr früh deutscher Zeit. Die Bayern spielen zum ersten Mal morgen Abend gegen den neuseeländischen Verein Auckland City. Borussia Dortmund trifft am Mittwoch auf Fluminense aus Brasilien. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht gering bewölkt oder klar bei 18 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 29 und in Angermünde 26 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn von Westen mehr Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter bei bis 34 Grad. Die Zeit 21.03 Uhr.
Der ARD-Infoabend.
Mit Tanja Sluka heute aus dem Studio von BR24 in München. Angriffe und Gegenangriffe. Der Konflikt zwischen Israel und dem Iran wird weiterhin mit militärischen Mitteln ausgetragen. Seit Israel gestern zahlreiche Ziele im Iran angegriffen hat, darunter auch Atomanlagen und Raketenabschussrampen, schlägt das iranische Regime zurück. Nur ein Teil der Raketen erreichte Israel. 3 Menschen wurden dabei getötet und etwa 200 verletzt. Es wurden erhebliche Schäden angerichtet, wie Bettina Meyer berichtet.
Noch immer räumen Helfer Trümmer beiseite. Ein Bagger schiebt verkohlte Autos von der Straße. In Rishon LeZion, einer Stadt im südlichen Großraum von Tel Aviv, traf eine Rakete aus dem Iran in der vergangenen Nacht mehrere Wohnhäuser. Dächer fehlen, Häuserwände sind herausgerissen, alles ist mit weißem Staub bedeckt. Auch Emra Dideh war zu Hause. Der Deutsche lebt seit 8,5 Jahren hier, 150 Meter von der Einschlagsstelle entfernt. Dem ARD-Studio Tel Aviv schildert er seine Eindrücke.
Es ist wirklich unbeschreiblich. Also ich kann mich lediglich nur daran erinnern, wie ich die Treppen runtergerannt bin in den Sicherheitsraum. Und nach einigen Minuten, als die Sirenen gestoppt haben, und haben wir uns eigentlich in Trümmern befunden. Also die ganzen Fenster sind explodiert, Autoscheiben, schreiende, rennende Menschen auf den Straßen. Und ich lebe hier schon seit einigen Jahren. Ich muss zugeben, dass Das ist so eines der extremsten Situationen, die ich jetzt mitbekommen habe.
Der junge Mann zeigt auf zersplittertes Glas, das in seiner Wohnung und auf dem Balkon herumliegt. Die Druckwelle habe alles herumgewirbelt.
Hier ist die Scheibe einmal komplett durch. Man sieht da noch an den Seiten die Reste. Teilweise in den Garten und teilweise hier rein.
In den Häusern nebenan wurden Menschen verschüttet. Auch Tote hat es gegeben. Ein Baby konnte gerettet werden, erzählt Polizistin Aviv Seranga. Als wir hier eintrafen, fanden wir eine große Zahl von Leuten unter den Trümmern, auch ein Baby, einige Monate alt. Ich hielt es für einige Zeit, während wir seine Familie retteten. Dann gab ich ihnen ihr Kind. Die verschütteten Eltern brauchten medizinische Hilfe. Der Schreck sitzt hier in Israel tief. Der israelische Armeesprecher Effi Defrin zog eine erste Bilanz zu den Schäden in Israel. 3 Tote, 76 Verletzte, 200 ballistische Raketen habe der Iran auf dicht besiedeltes Gebiet, unter anderem auf Tel Aviv, abgefeuert. Eine rote Linie auch für Verteidigungsminister Katz, der damit drohte, dass Teheran brennen werde. Noch einmal Armeesprecher Effi Defrin. Der Weg nach Teheran ist geebnet. Dutzende Kampfjets fliegen ungehindert über die Hauptstadt. Das ermöglicht es uns, Bedrohungen abzuwehren. Wir werden jeden Ort erreichen, um die Bevölkerung Israels zu verteidigen. Teheran ist nicht länger immun. Mit der direkten Bedrohung Teherans richtet Israel gleichzeitig eine Botschaft an Irans obersten Führer Khamenei. Der Iran sei jetzt Hauptfront im Krieg, erklärte Israel, Gaza nur noch Zweitfront. Dennoch wird auch dort weitergekämpft. Wieder sollen mindestens 21 Menschen nahe einer Essensausgabestelle getötet worden sein, meldete das Hamas-geführte Gesundheitsministerium. Die Angaben können nicht überprüft werden. Der Deutsche Emre Dede aus Rishon LeZion räumt unterdessen seine Wohnung weiter auf. Er könne auch bei Bekannten zunächst unterkommen. Wie es weitergeht, weiß er nicht.
Also ich denke, jetzt ist die Lage wirklich sehr ernst, auch gefährlich dementsprechend. Also man sieht es ja, es sind 100 Meter vielleicht entfernt von uns und da ist ein Haus durch die Luft gejagt worden. Also das Haus existiert gar nicht mehr. Ich denke, man muss jetzt wirklich den Ernst der Lage beachten.
Inzwischen kontrolliert die israelische Luftwaffe einen Teil des Luftraums über dem Iran. Die massiven Angriffe gehen weiter. Im Iran sollen bisher etwa 100 Menschen getötet und 800 weitere verletzt worden sein. Wo die nächsten Raketen einschlagen werden, das kann niemand vorab sagen. Über die Unsicherheit im Iran berichtet Isabel Gutowatsch.
Es ist der Tag nach Beginn der israelischen Angriffe auf den Iran. Mehr als 150 Ziele will Israel nach eigenen Angaben ins Visier genommen haben. Sie wurden mit Hunderten von Geschossen attackiert. Auch ein Wohnkomplex in der iranischen Hauptstadt Teheran wurde getroffen. Bilder im iranischen Staatsfernsehen zeigen eine Reporterin vor einem zerstörten Gebäude. Etwa 60 Menschen sollen hier ums Leben gekommen sein, darunter auch 20 Kinder, erzählt sie. Ein Bagger gräbt den Schutt zusammen. Die Reporterin hält Fotos der Opfer in die Kamera, die sie in den Trümmern findet. Seit Beginn der israelischen Angriffe kommt der Iran nicht zur Ruhe. Insgesamt wurden durch die israelischen Angriffswelle in der Provinz Teheran 320 Menschen verletzt. Dass längst nicht mehr nur militärische Stützpunkte und Atomanlagen attackiert werden, besorgt die Menschen im Land. Das beobachtet auch Bijan, der Besitzer einer Autowaschanlage aus der Provinz Masadaran am Kaspischen Meer. Die Umstände hier scheint voller Angst und in der Schwebe zu sein. Wegen des Feiertags heute und dem Wochenende sind viele aus der Hauptstadt hierher geeilt, wegen der chaotischen Situation in Teheran. Ein Tag nach den israelischen Angriffen beobachtet der 68-Jährige lange Schlangen an den Tankstellen. Aus Angst, Irans Raffinerien könnten angegriffen werden. Zahlreiche stehen vor Bäckereien an, um sich mit Vorräten einzudecken. Die Menschen sind besorgt und haben keine Ahnung, was als nächstes passieren wird. Wir müssen abwarten, um in den kommenden Tagen die Auswirkungen des Konfliktes zu sehen. Und der Konflikt zwischen den beiden Ländern scheint nicht zur Ruhe zu kommen. Auch heute hat das israelische Militär weitere Ziele im Iran angegriffen. Vermehrt geraten zivile Gebäude unter Beschuss. Eine große schwarze Rauchsäule zeigt den Angriff auf ein ehemaliges Automobilwerk in der Provinz Loristan im Westen des Landes. Feuer und Rauch auch über dem Hauptstadtflughafen Mehrabad. Der Iran holt unterdessen weiter zum Gegenschlag aus. Auch am Morgen gab es zahlreiche Vergeltungsangriffe auf Tel Aviv. Und mit jedem dieser Anschläge wächst die Angst in der iranischen Bevölkerung.
Er sei zu müde und zu erschöpft, erzählt Ali aus Teheran. Es mache keinen Unterschied für ihn, ob ihn eine israelische Rakete treffe oder nicht. Denn
ich bin so hoffnungslos in meinem Leben, dass es mir egal ist, ob ich lebe oder tot bin, ob der Krieg ausbricht oder nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Veränderung in unserem Leben geben wird.
Ein Bericht von Isabel Gutowatsch. Im US-Staat Minnesota hat ein bewaffneter Mann offenbar gleich zweimal auf Politiker der Demokraten und ihre Familien geschossen. Erst wurden ein Abgeordneter und seine Frau in ihrem Haus verletzt. Der Schütze soll wie ein Polizist bekleidet gewesen sein und flüchtete vom Tatort. Wenig später soll derselbe Mann die ehemalige Präsidentin des Abgeordnetenhauses von Minnesota und ihren Ehemann zu Hause getötet haben. Wieder entkam der Schütze. US-Präsident Trump verurteilte die Angriffe. Aus Washington berichtet Ralf Borchardt.
Der Mord sorgt USA-weit für Schlagzeilen, weil es sich um eine mutmaßlich politisch motivierte Tat handelt. In der Stadt Brooklyn Park im US-Bundesstaat Minnesota wurden die demokratische Politikerin Melissa Hortman und ihr Ehemann in ihrem Privathaus erschossen. In einem nahegelegenen Ort, ebenfalls nördlich der Großstadt Minneapolis gelegen, wurden ein weiterer demokratischer Politiker und dessen Ehefrau schwer verletzt. Der mutmaßliche Täter in beiden Fällen ist nach Polizeiangaben flüchtig. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sagte bei einer Pressekonferenz wörtlich: "Wir müssen alle in Minnesota und im ganzen Land jeder Form von politischer Gewalt entgegentreten." Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen, fügte Walz hinzu. Der Demokrat Walz war im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf Vizepräsidentschaftskandidat von Kamala Harris.
Die Bundeswehr braucht mehr Soldaten, um alle ihre Aufgaben erfüllen zu können. Das ist seit längerem bekannt. Doch wie sie zu mehr Rekruten kommen soll, darüber ist sich die Politik nicht einig. Die SPD plädiert nach wie vor dafür, auf Freiwilligkeit zu setzen. Unionsfraktionschef Spahn kann sich dagegen eine Rückkehr zur Wehrpflicht vorstellen. Evi Seibert fasst die Vorschläge zusammen.
Je nach Partei gibt es unterschiedliche Meinungen, wie die Truppenstärke der Bundeswehr erhöht werden kann. Unionsfraktionschef Jens Spahn hat sich dafür stark gemacht, schon jetzt mit Vorbereitungen zu einer allgemeinen Wehrpflicht zu beginnen. Es muss auf jeden Fall eine Struktur bei der Bundeswehr geschaffen werden, die eine zügige Rückkehr zur Wehrpflicht möglich macht, sagte er der Rheinischen Post. Spahn will nur Männer für den Wehrdienst verpflichten. Die frühere CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer findet es wichtig, auch Frauen mit einzubeziehen. Dafür müsste man aber das Grundgesetz ändern. Der neue CDU-Wehrbeauftragte Henning Otte glaubt, dass der erste Schritt über Freiwilligendienst gehen sollte. Ganze Jahrgänge jetzt einzuziehen, würde die Truppe zu stark belasten, sagte er der Welt am Sonntag. Die SPD hält im Moment nichts von einer Wehrpflicht. Sie will zuerst prüfen, ob sich genug Freiwillige melden.
Teuer und ineffizient. Bei der Reform des deutschen Gesundheitssystems braucht es mehr Tempo, so die Meinung des Intensivmediziners und Gesundheitsexperten Professor Christian Karagiannidis. Im ARD-Interview der Woche kritisierte er, dass die neue Bundesregierung erst in 2 Jahren weitreichende Änderungen auf den Weg bringen will. Aus Berlin berichtet Uwe Berndt.
Im Koalitionsvertrag hatten sich CDU und SPD darauf verständigt, dass eine Expertenkommission Reformvorschläge für das Gesundheitssystem bis zum Jahr 2027 erarbeiten soll. Doch angesichts der immer schneller steigenden Kosten im Gesundheitswesen sei dieser Zeitplan nicht zu verantworten. So hätten die Krankenkassen zwar pro Jahr etwa 4% mehr Einnahmen, aber über 8% mehr Kosten. Ohne schnelle Reformen müssten die Krankenkassenbeiträge und damit eben die Lohnnebenkosten zwangsläufig weiter steigen. Karagiannidis, der auch Mitglied der Krankenhauskommission der letzten Bundesregierung war, appelliert an die neue Gesundheitsministerin Waken von der CDU, die Notfall- und Rettungsdienstreform möglichst schnell auf den Weg zu bringen, ebenso wie das Pflegekompetenzgesetz. Beide Gesetze sind fast fertig, konnten aber durch das Aus der Ampelregierung nicht mehr beschlossen werden. Außerdem fordert Karagiannidis deutlich mehr Geld für die Digitalisierung des Gesundheitssystems. Das würde sich schnell auszahlen. Die Bevölkerung sei bereit, Reformen im Gesundheitsbereich zu akzeptieren, wenn man ihr die Notwendigkeit erklärt. Sein Fazit im ARD-Interview der Woche lautet: Akzeptanz entsteht durch Ehrlichkeit.
Und das gesamte ARD-Interview der Woche in besonders ausführlicher Fassung senden wir ab 21.33 Uhr hier im Programm. Und es ist auch als Podcast in der ARD-Audiothek abrufbar. Zum Arbeiten, Einkaufen oder Freunde besuchen schnell mal über die Grenze. Das ist Alltag an der Mosel, im Dreiländereck zwischen Deutschland, Luxemburg und Frankreich. Möglich ist das bekanntlich wegen des Schengener Abkommens, das heute seinen 40. Jahrestag feiert. Beim heutigen Festakt in dem kleinen luxemburgischen Ort gab es aber auch einige mahnende Worte. Die derzeitigen Grenzkontrollen dürften kein Dauerzustand sein, forderte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Schweizer. Luxemburgs Außenminister Bettel rief dazu auf, das grenzenlose Reisen im Schengen-Raum zu verteidigen. Kerstin Gallmeier hat mit Bewohnern des Dreiländerecks gesprochen.
Wenn das Kind, das neben einem selbst auf der Schulbank sitzt, aus Luxemburg kommt oder im Fußballverein Franzosen und Luxemburger mitspielen, dann war und ist das normal für Marvin Bösen. Er ist nämlich in Perl, einem kleinen Dorf an der Mosel, aufgewachsen und damit im deutschen Teil des Dreiländerecks, zu dem eben auch Luxemburg und Frankreich gehören. Leben über die Grenzen hinweg, ohne strenge Kontrollen, wie es früher war. Das kennt der 23-Jährige nicht anders. Sogar Marvins Lieblingsbadesee ist in Luxemburg.
Und da ist man immer hingefahren, also jetzt auch noch, immer rüber, da an den See, bisschen Sonne genießen, bisschen schwimmen, bisschen Beachvolleyball spielen. Da gibt's dann auch einen Fußballplatz. Da hat man immer Fußball zusammengespielt. Das war normal. Es war jetzt nicht so, okay, ich fahre nach Luxemburg, sondern es war, ich fahre halt zu unserem Platz oder zu unserem See.
Von Marvins Heimatort Perl führt eine Brücke direkt nach Schengen auf der anderen Seite der Mosel. Dort ist Michel Gloden Bürgermeister. Er weiß nur zu gut noch, wie es vor dem Schengener Abkommen an den Grenzen zuging.
Ich gehöre noch zu der Generation, die noch Grenzkontrollen kannte. Das heißt, wenn man nach Deutschland fuhr, beziehungsweise nach Frankreich, dann musste man sich einer Kontrolle unterziehen. Und ich habe noch immer in Erinnerung, vor allem wenn man nach Frankreich fuhr, dann hatte man einen heilen Respekt, weil eben die Zollbeamten da standen. Und das kann man sich eigentlich heute nicht mehr vorstellen.
Seit Wochen, wenn nicht Monaten, arbeitet der Schengener Bürgermeister Gloden auf eins hin. Die Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum des Abkommens, das in seiner 5000-Seelen-Gemeinde einst besiegelt wurde. Ein Wermutstropfen, die Grenzkontrollen auf der deutschen Seite. Die nerven ihn schon seit Monaten.
Die ganzen Kontrollen bringen wirklich hier in der Region eine miese Stimmung. Menschen, die aus Deutschland nach Luxemburg zum Arbeiten kommen, müssen tagtäglich in Kauf nehmen, dass sie länger unterwegs sein. Tag für Tag. Das Entscheidende an der ganzen Sache ist eigentlich das Warum.
Denn an die freie Fahrt ohne Passkontrollen, an die haben sich hier in der gemeinsamen Region von Deutschland, Luxemburg und Frankreich alle gewöhnt. Doch in der Pandemie, da war sie plötzlich wieder da, die Grenze. Auch am Übergang von Luxemburg nach Deutschland wurde streng kontrolliert. Für Marvin eine ungewohnte Situation.
Ich wollte nicht in die Kontrolle. Ich meine, es ist ja jetzt nichts, das, was man verstecken will, aber es war trotzdem irgendwie ein sehr unangenehmes Gefühl, in so eine Situation zu kommen, dass die einen kontrollieren, obwohl man ja eigentlich das Recht hat, rüberfahren zu dürfen. Deswegen, ja, bin umgedreht, bin heimgefahren.
Die Kontrollen von heute, kein Vergleich dazu. Dennoch, ausgerechnet im Jubiläumsjahr des Abkommens, hat Deutschland die umstrittenen Kontrollen nochmals verschärft. Doch Michel Gloden, der Bürgermeister von Schengen, ist sich sicher.
Es gibt auf jeden Fall was zu feiern. Wir feiern 40 Jahre, einen runden Geburtstag soll man feiern. Und ich hoffe, dass wir nicht allzu lange Zeit warten müssen, um dann zum wiederholten Male wieder zu feiern, dass endlich die Grenzkontrollen abgeschafft wurden.
Freier Grenzverkehr innerhalb Europas. Das Schengener Abkommen wird heute 40 Jahre alt. Ein Bericht von Kerstin Gallmeier. Blutspenden kann Leben retten. Darauf wird am heutigen Weltblutspendetag in vielen Ländern hingewiesen. In Deutschland geht die Zahl der Spender allerdings seit Jahren zurück. Nur noch 4% der Deutschen lassen sich regelmäßig Blut abnehmen. Zu wenige, sagen Ärzte und Notfallmediziner. Immer wieder fehlen Blutkonserven. Nicht selten müssen deshalb Operationen verschoben werden. Dabei kann Blutspenden recht wohltuend und sogar gesund sein. Nele Rösler aus der Redaktion Wissen berichtet.
Naja, also zum einen wird ja jeder Spender einmal gesundheitlich durchgecheckt, bevor er überhaupt spenden darf. Da wird nach verschiedenen Krankheiten geguckt, aber auch auf die Eisen- und Leberwerte zum Beispiel. Und es gibt eine Studie der Charité, also des Universitätsklinikums in Berlin, und die zeigt, regelmäßige Spenden kann bei Menschen mit Bluthochdruck den Blutdruck senken. Und dann gibt es noch was ganz Faszinierendes. Vier Spender bilden schneller Blut nach. Das heißt, Blutspenden hat auch eine Art Trainingseffekt auf das blutbildende System.
Die positiven Seiten des Blutspendens. Wenn Sie nun mit dem Gedanken spielen, selbst auch einmal zu spenden, gleicht das Aber. Nicht jeder darf das. Ein paar Voraussetzungen müssen erfüllt sein. Noch einmal Nele Rösler.
Blutspenden können alle gesunden Menschen ab 18 Jahre. Man muss aber über 50 Kilogramm wiegen. Männer dürfen alle 2 Monate spenden und Frauen alle 3. Übrigens, eine Altersgrenze nach oben, die gibt es nicht mehr. Aber wer zum Beispiel in bestimmte Länder gereist ist, der darf eine Zeit lang nicht spenden. Das wird im Vorfeld durch einen Fragebogen geprüft.
Nele Rösler zum heutigen Weltblutspendetag. Habe Kerkelings Kultfilm Kein Pardon hat es bereits 2011 als Musical auf die Bühne geschafft. Nun ist es auch in Hamburg zu sehen, im frisch renovierten First Stage Theater. Comedian Thomas Hermanns hatte das Musical zusammen mit Kerkeling entwickelt. Dessen Filmrolle Peter Schlönzke, der unvermutet zum Fernsehstar wird, wird allerdings in den verschiedenen Inszenierungen immer von anderen Musical-Darstellern übernommen. Ob die Bühnenfassung auch ohne den Fernsehstar funktioniert, Kerry Rügömer hat eine Vorstellung besucht.
Und wer steht hier neben mir? Ist es der lustige Glückshas? Und der lustige Glückshas, der hat ein Körbchen dabei.
Der Glückshase in der Familienfernsehshow Witzigkeit kennt keine Grenzen. Er ist Kult, seit Harpe Kerkelings Auftritt im irren Häschenkostüm, damals im Film. Und weil sich sein Idol, der alternde Showmaster Heinz Wäscher, als eingebildetes, aufdringliches Ekel herausstellt, flippt der Hase live aus. Und so wird Peter Schlönzke der neue Fernsehstar.
Sie waren ja fantastisch! So unverbraucht, so neu, so anders!
Sie werden unser neues Gesichtel, unser neuer Star-Moderator.
Das Musical nimmt das Publikum mit auf eine TV-Reise in längst vergangene Fernsehwelten, zeigt die schnelllebige Vergänglichkeit des schönen Scheins des Showbiz und bleibt sehr nah am Film von 1993 dran. Die Stimmung großartig.
Ja, mega. Das war bunt, das war laut, das war mitreißend, lustig. War klasse.
Toll, also fantastisch umgesetzt. Genauso gut wie der Film.
Sehr gut, hat es mir gefallen. Ich bin ganz beglückt jetzt.
Es war ein riesiger Spaß und die jungen Leute sind da Knaller.
Ja, hervorragend.
Sehr gut.
War richtig spaßig, gut aufgemacht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Sehr schön, sehr empfehlenswert.
Das junge Ensemble, kein und keiner davon war übrigens beim Filmstart 1993 schon geboren, zeigt enthusiastisch und sehr gekonnt, was es in den letzten 3 Jahren gelernt hat. Tolle Tanzeinlagen und Stimmen, allen voran Hauptdarsteller Philipp Racozzi. Der absolute Star des Abends aber ist Altprofi Nick Breidenbach. Wenn er als hessisches Ekelpaket im Glitzerjackett die Showtreppe bei der Probe heruntertaumelt, das ist einfach zum Wegschmeißen.
Ich kann so nicht arbeiten, gell? Ich bin seit 30 Jahren beim Fernsehen. So eine katastrophale Probe habe ich noch nicht erlebt.
Und er sorgt auch für den absoluten Höhepunkt im 2-stündigen Stück. Als lüsterne, olle Schlagersängerin Uschi Blum im extrem knappen Röckchen und blonder Perücke, die von ihren Uschi Blum Boys lasziv umtanzt wird.
Benutzt mich, beschmutzt mich, begehr mich, verzehr mich, knack mich und back mich und schrapp mich.
Der Saal tobt und am Ende gibt es verdient einen Riesenapplaus. Das Musical unter der Regie von Franziska Kurobka, die bereits mit dem Deutschen Musical Theaterpreis ausgezeichnet wurde, ist sehr bunt, sehr laut und schrill. Wer Lust auf dieses Stück durchgeknallter Fernsehgeschichte à la Harpe Kerkeling hat, der wird sich bestens amüsieren. Kein Pardon im First Stage Theater ist ein großer Spaß.
Heute und morgen Abend in je 2 Aufführungen zu sehen und weiterhin fast täglich bis zum 19. Juli. Habe Kerkelings Kein Pardon im First Stage Theater in Hamburg. Kerry Rügemer berichtete.
Der ARD-Infoabend. Sport.
Mit Julian Ignatovic. Der FC Bayern München und Borussia Dortmund haben es in diesem Jahr nicht geschafft, das Champions League-Finale zu erreichen. Zwei deutsche Handballteams, die stellen die Fußballer in den Schatten. Die Füchse Berlin und der SC Magdeburg werfen sich heute beim Final Four in Köln ins Finale. Und der Weg dorthin hatte es in sich. Tabea Kunze.
Mehr Emotionen, mehr Dramatik hätte dieser Handballtag von Köln kaum bieten können. Mit einem Tor in letzter Sekunde gewinnt der SC Magdeburg das Halbfinale gegen Titelverteidiger FC Barcelona mit 31:30. Damit kommt es morgen zum deutschen Finale um den Champions League-Titel. Die Füchse Berlin sicherten ihren Platz im Endspiel, dabei mit einem deutlichen Sieg gegen Nantes aus Frankreich. 34:24 gewannen die Berliner, obwohl sie nach einer frühen roten Karte gegen Matthias Gitzel weite Teile des Spiels ohne ihren Welthandballer auskommen mussten. Die Magdeburger profitierten von drei roten Karten gegen Barcelona und kämpften sich gegen den Rekordsieger immer wieder nach Rückständen zurück. Die SCM-Fans bejubelten am Ende vor allem den starken Torwart Nicola Portner und den Siegtorschützen Tim Hornke.
Und das Finale steigt morgen um 18 Uhr. Zwei deutsche Teams im Handball-Champions-League-Finale. Zwei deutsche Tennisspieler starten stark in die Rasensaison und haben bei ihren Turnieren direkt das Finale erreicht. Zum einen völlig überraschend Tatjana Maria, die auf Rasen mal wieder aufblüht und sich in London heute gegen die klar favorisierte Australian Open-Gewinnerin Madison Keys durchsetzt mit 6:3 und 7:6. Jetzt trifft sie morgen im Endspiel auf Amanda Anisimova. Zum anderen spielt auch Alexander Zverev in Stuttgart morgen um den Titel nach seinem Sieg heute gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 7:6 und 7:6. Stefan Sander berichtet.
Nach dem Halbfinalsieg beim Rasenturnier in Stuttgart zeigte sich Alexander Zverev zufrieden.
Super Match. Ich glaube, sehr, sehr hohes Niveau von beiden und generell kann ich mich heute nicht beschweren.
Nach 2 Stunden Spielzeit hatte Zverev den US-Amerikaner Ben Shelton geschlagen. Die Formkurve zeigt nach oben.
Diese Woche bis jetzt ist fast perfekt gelaufen und ich freue mich, noch ein Match zu spielen.
Zverev ist mit seiner Familie in Stuttgart und hat sich in seiner Freizeit den Zoo angeschaut.
Ich habe nicht sonderlich viele Tiere gesehen, weil als ich angekommen bin, war es dann Zeit, auf den Spielplatz zu gehen. Der Zoo hat einen riesen Spielplatz, deswegen war es mehr. Ich musste noch ein bisschen rumklettern und rutschen und so weiter. Das war mehr der Tagesablauf.
Im Finale trifft er jetzt auf die Nummer 7 der Welt, Taylor Fritz. Es ist für Zverev das erste Finale auf Rasen nach 8 Jahren.
Der Reitsport hat in den vergangenen Jahren immer wieder Kritik abbekommen von Tierschützern und Aktivisten. Erst gestern ist zum Beispiel ein Video aufgetaucht, das den australischen Olympiateilnehmer Heath Ryan zeigt, wie er mehr als 40 Mal auf ein Pferd eingeschlagen hat. Er wurde daraufhin vom Verband gesperrt. Jetzt ist heute bei den Vielseitigkeitsmeisterschaften in Lohmühlen ein Pferd nach einem Sturz gestorben. Jörg Tegelhütter berichtet.
Spätestens jetzt gibt es beim wichtigsten deutschen Vielseitigkeitsturnier in Lohmühlen neben dem Kampf um die deutsche Meisterschaft noch ein weiteres Thema, den Tierschutz. Nach einem Sturz im Gelände musste das Pferd der deutschen Reiterin Marjona Zibel eingeschläfert werden. Die Stute Chiquita war nach dem Zwischenfall vor Ort erst veterinärmedizinisch versorgt und dann in eine nahegelegene Tierklinik gefahren worden. Die Reiterin, die selbst unverletzt blieb, zeigte sich nach dem Tod ihres Pferdes tief betroffen. In den 2 Prüfungen des Geländetages hatte es noch weitere Stürze gegeben, die allerdings weitestgehend glimpflich verliefen. Zuletzt war bei dem Turnier in der Lüneburger Heide 2018 ein Pferd ums Leben gekommen. Daraufhin hatten Tierschutzorganisationen den Pferdedreikampf bestehend aus Dressur, Geländeritt und Springen kritisiert. Der Wettbewerb soll fortgesetzt werden. In der deutschen Meisterschaft führt vor dem abschließenden Springen die favorisierte Olympiasiegerin Julia Krajewski.
Kein Tag ohne Fußball. Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat heute ihr erstes Spiel bei der Europameisterschaft gegen die Niederlande verloren. Und zwar deutlich mit 0:3. In der Nacht beginnt dann die Fußball-Club-WM in den USA um 2 Uhr unserer Zeit mit der Partie Inter Miami gegen Al Ahly aus Ägypten. Nina Barth, ist die USA begeistert angesichts dieses Sportevents?
Nein, absolut nicht. Diese Club-WM spielt hier kaum eine Rolle, zumal hier gerade auch noch die Finalserien in der NBA und der NHL, Basketball und Eishockey laufen. Da ist das Interesse deutlich größer. Und tatsächlich bleibt auch der Ticketverkauf deutlich hinter den Erwartungen zurück. Studenten können für das Öffnungsspiel in Miami 5 Karten für $20 kaufen. Das sagt eigentlich schon alles. Diese Club-WM ist umstritten. Experten sehen eine zu hohe Belastung für die Spieler nach einer langen Saison. Der Europäische Ligenverband European Leagues und die Spielergewerkschaft FIFPro haben im vergangenen Jahr sogar Beschwerde bei der EU-Kommission gegen die FIFA eingereicht. Und auch viele Fans kritisieren das Turnier, weil sie sagen, das ist doch nur eine weitere Kommerzialisierung des Fußballs. Für die Clubs zumindest ist das Turnier rentabel. Insgesamt schüttet die FIFA rund 1 Milliarde Dollar an Preisgeld aus. Das sind rund 870 Millionen Euro. Und gut die Hälfte davon sind Antrittsgelder für die Clubs.
Der FC Bayern spielt morgen um 18 Uhr bei der Club-WM gegen den neuseeländischen Meister Auckland.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21.30 Uhr mit Tim Korge. Mit Beschuss und gegenseitigen Drohungen gehen die Kampfhandlungen im Nahostkonflikt weiter. Im Iran wurde am Abend in mehreren Städten Luftalarm ausgelöst. Es sind wohl auch israelische Kampfjets im Einsatz. Nahostkorrespondent Benjamin Weber.
Unterdessen hat ein ranghoher iranischer General damit gedroht, die Straße von Hormuz zu schließen. Die Meerenge im Persischen Golf ist für den weltweiten Ölhandel von großer Bedeutung. Eine Sperrung hätte gravierende Folgen, weil etwa 1/5 des weltweiten Öls über diese Route transportiert wird.
Außenminister Wade Fuhl bleibt vorerst im Nahen Osten. Er will in der Region ausloten, wie sich eine weitere Eskalation des Konflikts zwischen Israel und dem Iran verhindern lässt. Er hatte sich zuerst mit seinem saudischen Amtskollegen getroffen. Beide waren sich einig, dass die Kampfhandlungen nicht verschärft werden dürften. Diesen Abend reist Wade Fuhl weiter nach Katar. Der Golfstaat gilt auch als wichtiger Vermittler im Gaza-Krieg. Die für morgen geplanten Atomgespräche zwischen dem Iran und den USA sind inzwischen abgesagt. Im US-Bundesstaat Minnesota ist eine Politikerin der Demokratischen Partei vermutlich gezielt getötet worden. Wie Gouverneur Walz mitgeteilt hat, ist die Frau zusammen mit ihrem Mann von einem bewaffneten Angreifer vor ihrem Haus niedergeschossen worden. Die Behörden gehen laut Walz von einem politisch motivierten Attentat aus. Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Der mutmaßliche Täter ist auf der Flucht. US-Präsident Trump verurteilte die Tat. Er schrieb im Internet von einem gezielten Angriff auf Staatsbedienstete, der nicht toleriert werde. In Brandenburg ist die Waldbrandgefahr weiter gestiegen. Im Havelland gilt seit heute die höchste Gefahrenstufe 5. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums liegt das am zu trockenen Wetter. Jasmin Becker, RBB 24.
Auch in den Landkreisen Barnim, Märkisch-Oderland oder Spree, Potsdam-Mittelmark und Spree-Neiße ist die Situation angespannt. Hier gilt aber noch die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Die anderen Landkreise sind im mittleren Gefahrenbereich. Laut Landesbetrieb Forst ist Brandenburg mit seinen Kieferwäldern, dem Sandboden und dem geringen Niederschlag das Land mit der höchsten Waldbrandgefährdung bundesweit.
Die Handballer der Füchse Berlin stehen im Finale der Champions League. Beim Final Four in Köln bezwangen die Berliner im Halbfinale den französischen Vizemeister Nantes mit 34-24. Im Endspiel morgen treffen sie auf den Bundesliga-Rivalen Magdeburg. Vor einer Woche wurden die Füchse schon deutscher Handballmeister. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: in der Nacht gering bewölkt oder klar bei 18 bis 12 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 29 und in Angermünde 26 Grad. Morgen nach sonnigem Beginn von Westen mehr Wolken und teils kräftige Schauer und Gewitter. Maximal 27 bis 34 Grad.
Der ARD-Infoabend. Mit Tanja Sluka, heute aus dem Studio von BR24 in München. Das deutsche Gesundheitssystem ist bekanntermaßen teuer. Doch die Leistungen sind im internationalen Vergleich nur noch Mittelmaß und die Probleme werden immer größer. Seit Jahren steigen die Kosten schneller als die Einnahmen. Für eine grundlegende Reform bleibt nicht mehr viel Zeit. Und damit steht die neue Bundesgesundheitsministerin Warken vor einer Herkulesaufgabe. Was anders werden muss? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Intensivmediziner und Professor Christian Karagiannidis seit langem.
Er war unter anderem Mitglied der Krankenhauskommission der Bundesregierung und hat nun ein Buch veröffentlicht mit dem Titel »Die Gesundheit der Zukunft – Wie wir das System wieder fit machen«. Enthalten sind konkrete Vorschläge für ein effizienteres Gesundheitssystem in Deutschland. Unser Hauptstadtkorrespondent Uwe Berndt hat im ARD-Interview der Woche mit Professor Karagiannidis gesprochen.
Schönen guten Tag nach Köln.
Guten Tag.
Wir wollen heute mit Ihnen reden, weil die Gesundheitspolitik mal wieder in aller Munde ist. Einige neue Vorschläge werden schon diskutiert nach dem Motto neue Regierung, neues Glück. Ministerin Nina Wagen von der CDU will aber erstmal zuhören, auf die unterschiedlichen Verbände zugehen. Im Unterschied zu ihrem Vorgänger Lauterbach ist sie ja nicht vom Fach, sie muss sich noch einarbeiten. Aber kann das vielleicht sogar ein Vorteil sein, wenn mal jemand von außen auf dieses komplizierte Politikfeld guckt?
Ja, ganz grundsätzlich ist es natürlich immer gut, wenn jemand unvoreingenommen irgendwo reinkommt und sich selbst ein Bild macht. Wir haben nur das Problem im Gesundheitswesen, dass es ein unglaublich komplexes System mittlerweile geworden ist. Und Frau Wagen hat das ganz große Problem im Vergleich zu ihren Vorgängern und Vorgängerinnen, dass sie das erste Mal in der Situation ist, selbst wenn sie nichts tut, dann wird das System so nicht mehr weiter funktionieren, wie wir es vielleicht noch vor 10 oder 20 Jahren gekannt haben.
Also früher hat man einfach ein bisschen mehr Geld reingeschossen und dann lief der Laden irgendwie. Und das geht nicht mehr?
Ja, das hatten wir ja bis zur letzten Legislatur über viele Jahre hinweg. In der letzten Legislatur gab es ja das erste Mal wirklich grundlegende Reformen. Und wir sind jetzt an so einem Kipppunkt angelangt. Das liegt unter anderem daran, dass vor uns dieser große demografische Wandel liegt. Das liegt an dieser Kostenexplosion, die wir im Gesundheitswesen haben. Um das einmal zu sagen, wir verdienen so im Schnitt etwa 4% mehr und das nehmen die Krankenkassen dann auch mehr ein, das ist die sogenannte Grundlohnrate. Wir geben aber mehr als 8% jährlich zusätzlich aus. Das heißt, das System kommt im Moment an so einen Punkt, wo die Finanzierung einfach nicht mehr so funktioniert, wie wir sie gewöhnt sind. Und auf der anderen Seite merken wir ja auch als Patientinnen und Patienten selbst, irgendwie funktioniert das System nicht mehr so. Wir warten ewig und 3 Tage auf Termine. Wir müssen durch ein total kompliziertes System durch. Das heißt, das ist schon anders, als das noch vor ein paar Jahren war.
Und das, obwohl wir ja nun wirklich sehr viel Geld in das System stecken. Kein Land gibt so viel Geld pro Kopf aus. Wir haben die meisten Krankenhausbetten. Wir gehen häufiger zum Arzt als andere. Aber die Lebenserwartung der Deutschen liegt unter dem europäischen Durchschnitt und die Zahl der gesunden Lebensjahre auch. Im Schnitt nur 61 Jahre. Andere Länder sind deutlich besser. Also viel Geld bedeutet nicht automatisch viel Gesundheit. Was läuft schief?
Also ich glaube, man kann natürlich die Lebenserwartung nicht ausschließlich nur auf das Gesundheitswesen zurückführen. Dazu gehört natürlich auch die Art und Weise, wie wir leben, wie wir Prävention machen. Das hat im Moment noch einen sehr niedrigen Stellenwert in unserem Gesundheitswesen. Das fängt in der Schule an, das geht über viele Lebensbereiche hinweg. Aber man kann zumindest sagen, sehr viel Geld hilft nicht, das Problem zu heilen, das wir im Moment haben. Und im Gesundheitswesen selbst haben wir das Problem, dass wir unglaublich viele Angebote haben, die wenig miteinander koordiniert sind. Und wir hatten bis letztes Jahr noch nicht mal eine elektronische Patientenakte, die jetzt zum Glück dieses Jahr ja gestartet wird. Aber das führt zu unfassbar vielen Ineffizienzen.
Sie haben gerade ein Buch vorgelegt mit dem Titel »Die Gesundheit der Zukunft – Wie wir das System wieder fit machen«. Das klingt ja sehr zuversichtlich. Also woher nehmen Sie Ihren Optimismus?
Wir haben extrem viel Geld im System und wir haben auch viele Ressourcen. Also wir haben im internationalen Vergleich sind wir das Land, was fast die meisten Ärztinnen und Ärzte pro Kopf der Bevölkerung hat. Und selbst die Pflegekräfte, die wir haben, sind im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern bezogen auf die Bevölkerung deutlich mehr. Das heißt, wir haben erstmal eine gewisse Substanz im System und wir haben natürlich auch viel Geld. Das bedeutet, ich kann aus dieser Substanz schöpfen und wenn ich jetzt die richtigen Reformen mache, und das sind natürlich auch Reformen, die ein Stück weit wehtun werden und müssen, dann habe ich die große Chance, dass ich das System auch wirklich gut und vor allen Dingen nachhaltig aufstelle.
Niemand kann in diesem System wirklich neutral sein. Sie natürlich auch nicht. Sie sind Arzt, damit Teil des Systems. Sie haben Minister Lauterbach bei der Krankenhausreform beraten, verteidigen die auch. Wir haben zu viele Krankenhäuser, sagen Sie. Aber was sagen Sie dann dem Landrat, der bald verkünden muss, in unserem Kreis wird es bald kein Krankenhaus mehr geben?
Ja, ich glaube, man muss sich da ein Stück weit ehrlich machen. Wir müssen einmal gucken, was haben wir für eine Personalentwicklung vor uns? Welche riesige Schwierigkeiten haben wir gerade in den strukturschwachen Regionen überhaupt noch Ärztinnen Ärzte oder Pflegepersonal zu bekommen. Und ich will mal als Beispiel sagen, hier bei uns in Nordrhein-Westfalen sind ungefähr 30% der Pflegenden über 55, 15% sind unter 30. Da sage ich jedem Landrat, das wird einfach nicht mehr gut. gut gehen in dieser Form für die Zukunft. Man kann aber auch positiv sagen, wir haben einen sehr gut ausgebauten Rettungsdienst in Deutschland. Das heißt, ich mache mir keine Sorgen, dass der Herzinfarkt, Schlaganfall nicht vernünftig versorgt wird in Deutschland. Und wenn ich dann vielleicht so große Personalschwierigkeiten habe, dass ich das Krankenhaus allein aus der Sicht nicht mehr halten kann, dann muss ich mir einfach Gedanken über Alternativen machen und die gibt es in meinen Augen.
Aber trotzdem machen sich natürlich auf dem Land viele Sorgen. Was passiert im Notfall, wenn man schnell ins Krankenhaus muss? Lassen Sie die Menschen auf dem Land im Stich?
Nein, ganz im Gegenteil. Ich will mal ein Beispiel aus der täglichen Praxis machen. Wenn Sie einen Schlaganfall haben, dann kommt es extrem stark darauf an, dass das Gefäß wieder sehr schnell durchblutet ist. Und wenn Sie jetzt ein Krankenhaus ansteuern, auch mit dem Rettungsdienst, was vielleicht 10 oder 15 Minuten von zu Hause entfernt ist, und das Krankenhaus hat aber keine Möglichkeit der Versorgung des Schlaganfalles, dann kostet es meist mehrere Stunden, bis der Patient oder die Patientin zu dem Krankenhaus verlegt wird, was dann vielleicht weiter weg ist, was den Schlaganfall gut behandeln kann. Und dann macht es mehr Sinn, in so einer Situation weiterzufahren und dafür vielleicht ein paar Minuten in Kauf zu nehmen. Am Ende spare ich unglaublich viel Zeit. Und viele Bürgerinnen und Bürger verstehen das auch. Genauso große onkologische Eingriffe, das heißt Krebseingriffe, dafür sind viele bereit, sehr weit zu fahren. Was wir der Bevölkerung aber garantieren müssen, ist, dass die Grundversorgung, das bedeutet pflegerische Grundversorgung und hausärztliche Grundversorgung, vor Ort auch in Zukunft wirklich gut funktionieren muss.
Also weniger Krankenhäuser bedeutet nicht, dass die Notfallversorgung schlechter werden muss. Eine Notfallreform hatte Lauterbach ja auch vorbereitet, aber die ist selbst auf der Intensivstation sozusagen, weil sie beim Ampelaus unter die Räder geraten ist. Was sollte damit jetzt die neue Ministerin machen?
Ich glaube, die Notfallreform zusammen mit der Rettungsdienstreform ist eins von zwei oder drei Gesetzen, was man ganz schnell auf den Weg bringen muss. Die Notfallreform, und das haben wir ja alle gemerkt so in den letzten Jahren, die Notaufnahmen sind gerade in den Wintermonaten total überfüllt. Es gibt eine hohe Unzufriedenheit beim Personal. Es gibt eine hohe Unzufriedenheit auch bei den Patientinnen und Patienten über zum Teil exorbitant lange Wartezeiten, über Übernachtungen in den Notaufnahmen. Und deswegen ist es wichtig, dass in Zukunft die Patienten deutlich besser gesteuert werden. Und das bedeutet, dass ich in Zukunft eine zentrale Leitstelle habe. Das haben wir ja im Rettungsdienst, die aber viel mehr eine koordinative Aufgabe hat und die nicht nur einfach einen Rettungswagen irgendwo hinschickt und den Patienten in die Notaufnahme bringt, sondern die in Zukunft ganz klar sagt auch, okay, die Erkrankung, die Sie haben, ist wahrscheinlich nicht so dringend behandlungsbedürftig. Ich mache eine Terminbuchung über eins der Portale in den nächsten Tagen bei Ihrem Hausarzt oder ich schalte einen Telenotarzt dazu. Das heißt, diese Rettungsdienstreform, die Notfallreform, die wird super wichtig werden, insbesondere für die Krankenhäuser und hat einen großen Hebel, das System besser zu machen.
Im Koalitionsvertrag von CDU und SPD steht ein Satz, eine Expertenkommission soll bis 2027 neue Vorschläge auf den Tisch legen, also in 2 Jahren. Haben wir so viel Zeit?
Nein, die haben wir ganz sicher nicht. Ich hatte eben ja schon mal angedeutet, dass die Finanzierung des Systems wirklich an einem Scheidepunkt steht. Wenn wir so weitermachen wie bisher und nichts tun, dann laufen wir auf eine Situation hin, dass Deutschland am Ende der jetzigen Legislatur bei etwa 45% Sozialabgaben liegen wird, Lohnnebenkosten, dazu zählt natürlich auch die Rente, und dass wir in 10 Jahren bei über 50% liegen. Damit ist das System so teuer, dass die Wirtschaft in Deutschland kaum noch eine echte Zukunftsaussicht für Produktion innerhalb des Landes hat. Und deswegen muss man sehr schnell handeln. Und es ist typischerweise so bei einer 4-jährigen Legislatur, dass sie die ersten 1, maximal 2 Jahre haben, um wirklich fundamentale Reformen anzustoßen. Und deswegen muss die Ministerin auch wirklich jetzt starten.
Und es gibt ja auch jetzt schon ein paar neue Vorschläge in der Diskussion. Bitte helfen Sie uns mal, die einzuordnen. Zum Beispiel aus der SPD kam jetzt der Vorschlag, die Beitragsbemessungsgrenze für gesetzlich Krankenversicherte anzuheben. Das hätte zur Folge, dass Besserverdienende mehr Geld für ihre Krankenkasse zahlen müssen. Für 2/3 würde sich gar nichts ändern. Eine gute Idee?
Nein, das ist keine gute Idee. Und zwar aus dem Grund, dass die Beitragsbemessungsgrenze, wenn wir sie anheben würden, wir liegen ja im Moment so etwa bei 64.000, und wenn wir die auf 80.000 anheben würden, würde das nochmal eine enorme Zusatzbelastung bedeuten für die deutsche Wirtschaft. Das ist so ähnlich wie eine weitere Kostensteigerung. Das wirkt zwar auf den ersten Moment irgendwie gerecht, ja, wenn ich auch Besserverdienende mit einbeziehe. In der Krankenversicherung ist es aber im Gegensatz zur Rentenversicherung so, je mehr ich einzahle, desto mehr bekomme ich ja nicht raus. Das ist der große Unterschied zur Rentenversicherung. Deswegen ist die Beitragsbemessungsgrenze in meinen Augen bei den 64.000 Euro im Moment wirklich gut gesetzt und hat auch einen Teil eine, finde ich, sozial gerechte Komponente. Ich würde die nicht angreifen im Moment.
Sie machen in Ihrem Buch einen anderen Vorschlag und er lautet Selbstbeteiligung auch für gesetzlich Versicherte. Also Privatpatienten kennen das Prinzip. Sie schlagen vor, wer 60.000 Euro im Jahr verdient, muss 600 Euro im Jahr selbst zahlen. Wer 25.000 verdient, muss 250 Euro im Jahr selber zahlen. Beliebt machen Sie sich damit auch nicht?
Nein, man macht sich damit nicht beliebt, aber wir machen uns mit wenigen Reformen, glaube ich, im Laufe der nächsten Jahre wirklich beliebt. Man muss einmal gucken, was ist internationaler Standard und was hat jetzt den größten Hebel für die nächste Zeit. Und diese Selbstbeteiligung, ich vergleiche das gerne mit dem Auto. Nehmen Sie eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung oder mit 250 oder 500 Euro Selbstbeteiligung, führt einfach dazu, dass ich nur dann zum Arzt gehe, wenn ich auch wirklich was habe. Und was wir in der Medizin in den letzten Jahren wirklich bemerkt haben, und das sind nicht nur Hausärztinnen und Hausärzte, sondern insbesondere auch unsere Notaufnahmen, dass wir zunehmend Bagatellfälle haben. Auch die Kinderärzte berichten das mittlerweile rauf und runter. Und die Selbstbeteiligung führt einfach dazu, dass es der ökonomische Anreiz, dass ich mit Bagatellen nicht zum Arzt gehe. Und selbst die Niederländer, die ein extrem effizientes System haben, haben mit der Einführung der Selbstbeteiligung nochmal das System um ungefähr 10% effizienter bekommen. Ich schätze das Potenzial bei uns in Deutschland auf sicherlich mehr als 20%.
Gucken wir uns noch einen Vorschlag an. Die gesetzlichen Krankenkassen haben da eine andere Idee. Die sagen, die Politik soll vorschreiben, dass die Kassen einfach nicht mehr Geld ausgeben dürfen, als sie einnehmen. Der kleine Haken ist, dann dürfen die Honorare der Ärzte nicht schneller steigen als die Einnahmen der Krankenkassen. Lassen Sie mich raten, wie das wohl die Ärzte finden.
Ja, ich glaube, das ist so die letzte Notbremse, die man ziehen kann. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, diese Grundlohnrate, also das, was wir mehr verdienen, liegt bei ungefähr 4% Steigerung im letzten Jahr und deutet sich dieses Jahr auch wieder so an und die Ausgabensteigerung bei plus 8%. Ich glaube, das wird so weitergehen, wenn nicht sogar noch mehr in den nächsten Jahren. Und dann kann ich natürlich sagen, ich deckel das auf das, was ich auch an Mehreinnahmen bei der Krankenkasse habe. Das Problem ist nur, wenn ich deutlich höhere Ausgaben habe, dann muss ich entweder die Honorare kürzen oder ich muss den Krankenhäusern weniger Geld geben oder es hinterher wieder abziehen. Ich rate davon ab. Diese Notbremse muss man sich übrig behalten für eine Situation, wo man wirklich nicht mehr rauskommt. Viel wichtiger ist, diese fundamentalen Reformen jetzt anzugehen. Und neben der Selbstbeteiligung, über die wir eben schon gesprochen haben, und die Notfallreform, ist natürlich auch ein Thema die Preisgrenze bei Arzneimitteln. Das sollten wir nicht ganz unterschätzen. Wir geben da über 55 Milliarden pro Jahr aus, allein für die verschreibungspflichtigen Arzneimittel. Da ist schon auch noch ein gewisser Spielraum, dass man ein bisschen dämpft. Eingreift.
Die Krankenkassen schlagen vor, die Politik soll die Pharmakonzerne zu höheren Rabatten zwingen. Angeblich macht niemand so große Gewinne wie die. Und die Pharmaindustrie kontert dann natürlich, ja, wenn das kommt, dann haben wir kein Geld mehr für Forschung. Das wollt ihr doch auch nicht. Ist das berechtigt?
Ja, ich glaube, das sind so zwei Extrempositionen, ne? Und ich glaube, wir müssen beide Seiten im Blick behalten. Im Moment sind die Arzneimittelpreise extrem hoch. Und was sich entwickelt hat in den letzten Jahren ist, mit einer Neueinführung eines Arzneimittels haben wir einen unglaublichen Preisschub bekommen. Es geht immer mehr gegen seltene Erkrankungen. Wir haben mittlerweile Gentherapien, die kosten 1 oder 2 Millionen Euro. Das ist exorbitant viel. Und wenn es auf den ersten Blick auch so wirkt, als wenn es nur einzelne Patienten sind, macht es in der Summe mit diesen hohen Preisen aber unglaublich viel aus. Auf der anderen Seite haben wir eine Pharmabranche in Deutschland, die total wichtig ist für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sie kennen alle die Unternehmen, die wir in Deutschland haben und müssen, glaube ich, auch in der insgesamt schwierigen Lage, in der wir in Deutschland sind, auch ein Stück weit gucken, dass die weiterhin gut funktionieren. Ich glaube aber, man bekommt beides zusammen. Wenn die Pharmaindustrie ein Stück weit zurücktritt und sagt, okay, wir akzeptieren eine gewisse dämpfende Wirkung und die Bundesregierung auf der anderen Seite sagt, klar, das ist eine Leitindustrie für uns und wir wollen die Pharmaindustrie fördern, dann bin ich der festen Überzeugung, dass man in einem vernünftigen Dialog dazu kommen kann, dass beide Seiten am Ende sagen können, das ist so einigermaßen tragbar.
Und dann gab es ja noch das Problem, dass man viele Wirkstoffe einfach aus dem Ausland importiert hat, weil es deutlich billiger war. Und dann gab es die Probleme mit den Lieferketten und das wird dann auch wieder teurer.
Ja, das wird ein Riesenproblem werden. Also die Pharmaindustrie setzt natürlich auf die Neuentwicklung. Das ist gerade so der Bereich der Abnehmspritzen, das ist der Bereich der Krebstherapie, das sind auch gewisse Antikörper zum Beispiel gegen Allergien. Das macht unglaublich viel aus und deswegen vernachlässigt man natürlich in Anführungszeichen den Bereich der Medikamente, womit man nur geringe Gewinnmargen erzielt. Und das hat dazu geführt, dass wir eine extrem starke Abhängigkeit, insbesondere von Indien, haben und immer wieder zu der Diskussion beigetragen, dass wir doch mehr in Deutschland, ich sage eher in Europa, produzieren sollten. Und ich glaube, es sollte uns gesellschaftlich auch wirklich was wert sein, dass Basisantibiotika, die wirklich Leben retten, dass die auch bei uns produziert werden, selbst wenn es am Ende teurer ist.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und Sie können es auch nochmal nachhören als Podcast in der ARD-Audiothek. Wenn es Ihnen gefällt, können Sie es dort abonnieren und gerne diese Folge teilen. Heute zu Gast der Gesundheitsexperte und Intensivmediziner Professor Christian Karagiannidis. Wir reden darüber, wie wir unser Gesundheitssystem wieder fit machen können. Und es gibt noch mehr Vorschläge, von denen ich vermute, dass sie bei den Versicherten nicht so gut ankommen werden. Sie befürworten zum Beispiel das Primärarztsystem. Das bedeutet, egal wo es zwickt, man muss zuerst zum Hausarzt gehen. Und das werden sicherlich manche als Bevormundung empfinden. Nach dem Motto, wenn ich Rücken habe, will ich gleich zum Orthopäden gehen. Das ist der Spezialist und nicht erst zum Feldwald- und Wiesenarzt.
Ja, die Daten sehen leider anders aus. Also Deutschland ist eines der ganz wenigen Gesundheitssysteme auf der Welt, was eben kein Primärarztmodell hat. Und wir sind mittlerweile an dem Punkt angelangt, dass wir 1 Milliarde Arztkontakte haben. Das bedeutet ein Arztkontakt pro Monat pro Nase, und zwar vom Frühgeborenen bis zum Greis. Und das ist einfach so unglaublich viel, dass wir eine deutlich bessere Koordination im System brauchen. Diese Primärarztsysteme sind sehr gut untersucht, auch nicht nur international, sondern auch bei uns in Deutschland. Das nennt sich hausarztzentrierte Versorgung in Baden-Württemberg. Man hat wirklich sehr schön nachweisen können, dass die Behandlungsqualität besser wird und dass das System auch funktioniert. Und es dient einfach, den Patienten besser durch dieses komplizierte System zu schleusen. Ich glaube, man darf es nicht einfach so mit der Brechstange einführen. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Wenn wir sagen, diese 1 Milliarde Arztkontakte laufen jetzt nur noch über den Tresen der Hausärztinnen und Hausärzte, dann werden die ganz schnell völlig überfordert sein. Das heißt, wir müssen das flankieren. Dazu gehört die Selbstbeteiligung. Dazu gehört aber auch, dass wir in Deutschland endlich der Pflege die Möglichkeit geben, selbstständig zu behandeln, damit nicht immer alles völlig arztzentriert ist. Und der dritte große Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, ist, Deutschland hat bei der Digitalisierung ja nun wirklich extrem viel aufzuholen. Und wenn wir wollen, dass das Primärarztsystem funktioniert, dann brauchen wir ein vollständig digitales Gesundheitssystem.
Genau darauf wollte ich auch zu sprechen kommen. Also Sie setzen große Hoffnung in diese neue elektronische Patientenakte. 20 Jahre haben wir in Deutschland darüber diskutiert. Jetzt ist sie da. Es gibt immer noch Bedenken. Wie zufrieden sind Sie denn mit der EPA?
Ich bin erstmal froh, dass sie eingeführt wird. Der Gedanke geht zurück auf Ulla Schmidt. Über 20 Jahre ist das her, dass sie die elektronische Patientenakte einführen wollte. Jetzt haben wir sie endlich. Ja, und das sollten wir, glaube ich, auch mal positiv bewerten aus der letzten Legislatur heraus. Was jetzt aber wichtig ist und meine Empfehlung an die Ministerin wäre, extrem viel da rein zu investieren. In dem Moment, wo ich weiß, was der Patient hat, und ich kann Ihnen das aus unserem Klinikalltag gerade von gestern noch sagen, wenn wir nicht wissen, was vorher passiert ist bei einem Patienten, der sich selbst nicht mehr äußern kann, weil er einfach so schwer krank ist, dann fehlen uns ganz, ganz wichtige Vorinformationen. Und das ist etwas, was wir mit der elektronischen Patientenakte deutlich besser hinbekommen. Der Hausarzt sieht, wo war der Patient vielleicht vorher, war vielleicht beim Facharzt, und insbesondere sehen wir auch, welche Medikamente haben die Patienten eingenommen. Das heißt, die elektronische Patientenakte wird ein Schlüssel sein, um das System deutlich effizienter aufzustellen. Ich würde aber noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde das machen, was die Spanier jetzt machen. In der Region um Barcelona herum, in Katalonien, geht man jetzt so weit, dass man sagt, uns ist das so wichtig. Wir verknüpfen alle Gesundheitseinrichtungen digital miteinander, Krankenhäuser, niedergelassene Kolleginnen und Kollegen, vielleicht auch sogar die Pflegeheime. Und alle haben Zugriff innerhalb dieses Netzwerks. Das ist für mich ein Schlüssel, wie wir die Versorgung der Patienten in der Zukunft auch stemmen können, selbst wenn dieser enorme demografische Wandel vor uns liegt.
Und da höre ich schon den Aufschrei der Bedenkenträger. Wenn das gehackt wird, was sagen Sie zum Thema Datenschutz bei so sensiblen Daten?
Ja, grundsätzlich haben wir schon ein sehr hohes Bewusstsein für den Datenschutz in Deutschland. Auch die elektronische Patientenakte ist mit einem sehr hohen Bewusstsein entwickelt worden. Und ich finde es auch gut, was der Chaos Computer Club gemacht hat. Wir brauchen solche Institutionen, die gucken, wo sind vielleicht noch Schwächen. Jedes digitale System ist am Ende irgendwann angreifbar. Das Entscheidende ist nur, wie reagiere ich darauf? Und alles, was bisher von der Gematik gekommen ist, was vom Gesundheitsministerium gekommen ist, deutet sehr stark darauf hin, wir sind uns dessen bewusst, dass es immer Sicherheitslücken geben kann, wie im täglichen Leben auch, aber wir sind uns der Verantwortung auch bewusst, dass wir diese Sicherheitslücken sehr schnell schließen.
Und dann setzen Sie auf künstliche Intelligenz im Gesundheitssystem. Alle Welt redet zurzeit über KI. Ist das wirklich mehr als nur ein Modebegriff?
Ich glaube, das ist deutlich mehr. Für mich ist das der Schlüssel, zusammen auch mit der Robotik. Das sollten wir nicht ganz unterschätzen. Da glaube ich, wird es einen Durchbruch geben in den nächsten Jahren. Das zusammen mit der KI wird dazu führen, dass die Medizin völlig revolutioniert wird. Und ich stelle mir das so vor, wenn wir eine Smartwatch tragen, wenn wir zu Hause auf der Couch liegen, vielleicht mit dem iPad und irgendwie geht's uns nicht gut, dann wird die KI in Zukunft relativ frühzeitig erkennen, Achtung, da deutet sich ein Problem an. Mag es die Grippe im Winter sein, mag es vielleicht sogar ein Herzinfarkt sein. Ich glaube, es ist eher eine Frage der Zeit, wann die Datenqualität so gut ist und diese Modelle, dass sie im Alltag nicht mehr zu ersetzen sein werden, als die Frage, ob es überhaupt kommt. Ich glaube, KI wird insbesondere in der Basis der Medizin weite Teile dessen übernehmen, was wir heute noch als Ärztinnen und Ärzte machen.
Das klingt sehr optimistisch. Vielen Dank, Professor Christian Karagiannidis, Intensivmediziner aus Köln und Autor des Buches Die Gesundheit der Zukunft, wie wir das System wieder fit machen. Fassen wir zum Schluss nochmal zusammen. Also wir möchten ja der neuen Ministerin gerne sozusagen eine To-Do-Liste schreiben. Was würden Sie ihr jetzt auf den Weg geben für die nächsten 4 Jahre?
Ja, ich würde ihr auf den Weg geben, dass sie insbesondere in den nächsten Wochen und Monaten die Notfall- und Rettungsdienstreform auf den Weg bringt, dass sie das Pflegekompetenzgesetz auf den Weg bringt, dass Pflegefachpersonen endlich eigenverantwortlich behandeln dürfen. Ich würde unheimlich viel nochmal investieren in die Digitalisierung und da auch wirklich Geld in die Hand nehmen, weil es gut angelegt ist. Das Primärarztmodell, wie es ja im Koalitionsvertrag steht, muss wirklich gut ausgestaltet sein. Und ich glaube, da kann man vielleicht auch mal 2 Monate länger für brauchen. Dafür muss es dann auch wirklich funktionieren. Und was wir nicht ganz unterschätzen sollten, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ist, wir brauchen auch ein Gesundheitssicherstellungsgesetz, weil wir im Moment in der Situation sind, dass Gesundheit einer der wenigen Lebensbereiche ist, wo es kein Sicherstellungsgesetz gibt. Und wir müssen uns auch auf sowas vorbereiten wie den NATO-Bündnisfall. Das gehört einfach auch ein Stück weit zur Abschreckung mit dazu. Und dazu brauchen wir klare Spielregeln im Gesundheitswesen. Was passiert, wenn? Ich glaube, es wäre gut, wenn die Ministerin das frühzeitig angreifen würde.
Das ist so ein Wort, das wahrscheinlich viele Leute noch nicht genau kennen. Gesundheitssicherstellungsgesetz. Um was geht es da?
Ja, es geht darum, was passiert, wenn in einer Kriegssituation besonders viele Verwundete und Verletzte auftreten. Wenn gerade im Bereich der NATO-Ostflanke wirklich eine kriegerische Auseinandersetzung sein sollte, dann werden sehr viele Patienten darüber verteilt werden müssen. Und dazu gehört dann auch, dass ich klare Abläufe habe. Unser Vorschlag ist, dass die Patienten durch die Bundeswehr verteilt werden und das ganz klar gesetzlich geregelt ist, dass die Bundeswehr Zugriff bekommt auf die Krankenhäuser. Die Bundeswehr selbst kann ja nicht die Behandlung aller Patienten übernehmen, aber dass es ganz klare Abläufe gibt. Und das ist etwas, was in diesem Gesundheitssicherstellungsgesetz geregelt sein sollte. Insbesondere auch, um das nochmal ganz klar zu betonen, als Teil der Abschreckung. Gesundheit ist genauso wichtig wie Panzer und deswegen müssen wir uns da gut aufstellen.
Ein Aspekt, über den in Deutschland bis jetzt noch nicht so viel diskutiert wurde. Mein Fazit, ein Politiker, der in der Beliebtheitsskala nach oben will, der sollte nicht in die Gesundheitspolitik gehen. Da kann man sich nur unbeliebt machen. Irgendjemand ist immer sauer, oder?
Ja, ich glaube, natürlich ist jemand sauer. Wir haben 400 oder mehr als 400 Lobbyverbände im Bereich der Medizin. Wir haben eine hohe Anspruchshaltung mittlerweile in der Bevölkerung. Auf der anderen Seite erlebe ich es schon, wenn man ehrlich spricht und sagt, so und so ist die Situation, so ist unsere Personalentwicklung, so ist die Kostenentwicklung, so stark wird der Druck auf die deutsche Wirtschaft werden, dann verstehen das viele Menschen. Und auch wenn man nicht begeistert ist, ist es zumindest so, dass eine gewisse Akzeptanz durch die Ehrlichkeit entsteht. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir der Bevölkerung auch nicht immer suggerieren sollten, es bleibt alles so, wie es ist, es gibt keine Leistungseinschränkung. Das würde ich nicht tun, sondern ich würde sagen, wir haben hohe Reserven im System und wenn wir das System effizienter aufstellen, dann ist es auch wirklich nachhaltig für die Zukunft, aber es wird nicht alles so bleiben können, wie es im Moment ist. Und meine Erfahrung ist, gerade wenn man mit der Bevölkerung spricht, viele verstehen das auch wirklich.
sagt der Intensivmediziner Professor Christian Karagianidis, der auch die Bundesregierung in der Gesundheitspolitik berät. Das ARD-Interview der Woche gibt es auch als Podcast. Das war der ARD-Infoabend aus dem Studio von BR24 in München. Jetzt gleich im Anschluss die ARD-Infonacht mit den Kollegen aus Hamburg von NDR Info.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 22 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Im Iran ist in mehreren Städten Luftalarm ausgelöst worden, unter anderem auch in der Hauptstadt Teheran. Grund sind offenbar neue Angriffe der israelischen Armee. Aus Tel Aviv, Bettina Meyer.
Der israelischen Luftwaffe ist es offenbar gelungen, die Luftabwehr des Regimes empfindlich zu schwächen. So, dass Kampfjets durch einen für sie sicheren Luftkorridor über die iranische Hauptstadt gelangen können. Israels Verteidigungsminister Katz drohte dem Regime, wenn Khamenei weiter Raketen auf Israel abfeuert, wird Teheran brennen, so Katz. Für Israel ist der Iran nun erklärte Hauptfront, Gaza Zweitfront.
Im US-Bundesstaat Minnesota sind eine demokratische Politikerin und ihr Ehemann erschossen worden. Ein weiterer Demokrat und seine Frau wurden bei einem zweiten Angriff verletzt. Laut Gouverneur Walz sind die Taten politisch motiviert. Aus Washington Ralf Borchert.
Der mutmaßliche Täter in beiden Fällen ist nach Polizeiangaben flüchtig. Der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, sagte bei einer Pressekonferenz wörtlich: Wir müssen alle in Minnesota und im ganzen Land jeder Form von politischer Gewalt entgegentreten. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen, fügte Walz hinzu.
In den USA haben die angekündigten landesweiten Demonstrationen gegen Präsident Trump begonnen. In mehreren Städten gehen gerade tausende Menschen auf die Straße. Die Proteste richten sich gegen Trumps strikten Migrationskurs. Auch in der US-Hauptstadt Washington haben sich hunderte Demonstranten versammelt. Dort ist in den nächsten Stunden außerdem eine große Militärparade zum 250. Gründungstag der US-Armee geplant. In Berlin haben heute knapp 900 Rocker dagegen demonstriert, keine Clubabzeichen tragen zu dürfen. In zwei Kolonnen sind sie vom Olympiastadion bis nach Rudow und Oranienburg gefahren. Laut Polizei ist alles ohne Zwischenfälle verlaufen. 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht das Verbot von Lederjacken mit den Logos der kriminellen Gruppen Hells Angels und Bandidos bestätigt. Wir sind beim Sport. Die Füchse Berlin treffen im Finale der Handball-Champions League auf den SC Magdeburg. Die Magdeburger haben sich am Abend mit 31:30 gegen Titelverteidiger Barcelona durchgesetzt. Vorher hatten die Füchse durch ein 34:24 gegen den französischen Vizemeister Nantes den Finaleinzug perfekt gemacht. Das Ende